Hallo und herzlich willkommen zum ultimativen Harry Potter Podcast mit Mandy.
Und Robin. Hi, wie geht's dir?
Gut, ich bin ein bisschen krank.
Genau, man hört sich schon ein bisschen rum nasal.
Du meintest, ich soll es schnell ansprechen, genau, damit die Leute nicht verwirrt sind.
Genau, sonst schreiben noch die Leute, was ist denn los? Was ist hier gerade irgendwie am Sterben oder was ist da das
Nein,
Ding?
Das ist so schlimm.
Gut. Ja, genau, Radio Ravnica, Radio Ravenclaw, tut mir leid. Radio Ravenclaw, Ausgabe Nummer 3.
Sag das nochmal.
Aber ich lasse die Diskussion über das rausschneiden, lasse ich dann drin.
Das wird sag das noch
ideal. Ja, wir haben uns Kapitel 3 vorgenommen, und zwar Briefe von niemandem. Möchtest du gerade nochmal die Story bis zu dem Zeitpunkt zusammenfassen?
Ja, damit kriegst du mich immer, weil ich nie weiß, was davor passiert ist, weil meine Spanne immer so klein ist, dass ich das schon wieder vergessen habe.
Deine Aufmerksamkeitsspanne, soll ich das dann übernehmen?
Ja, gerne, wenn du es
okay.
Ganz vermutlich besser.
Bisher haben wir miterlebt, wie Harry Potter in Ligusterweg 4 eingezogen ist. Also vorgebracht wurde, wie so ein kleines Babypaket. Dann haben wir ein bisschen einen Eindruck in seine Jugend bekommen, und geendet sind wir dann mit dem Boa Constrictor-Vorfall, den man sich in den Filmen immer noch ganz gut vorstellen kann. Und wir sind jetzt quasi dort, wenn man die Filme wieder als Referenzpunkt nimmt, wo Vernon Dursley ihn so bei den Haaren so zieht und ihm irgendeine Strafe vorlegt. Und genau da steigen wir quasi wieder ein, und zwar mit
mir.
Genau.
Nein, ich habe mir jetzt da erstmal notiert, dass es in dem ganzen Kapitel erstmal darum, eigentlich ja nur darum geht, dass Harry an diesen scheiß Brief kommen will.
Ja,
also ich finde, dafür, dass das im Film so eine kleine Szene ist, ist es ein sehr langes Kapitel.
Oh ja, wirklich.
Und es passiert sehr viel, was im Film auch ausgelassen wurde.
Mhm.
Aber ich fand es sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, ich fand das Kapitel bisher, gut, wir hatten jetzt noch nicht so viele, aber es war wirklich eins der spannendsten, einfach nur, weil so viel passiert, weil auch vom Lesefluss sehr viele längere Sätze mit kurzen Abschnitten drin sind. Da kommen wir dann zu den einzelnen Punkten zu.
Genau.
Was ich quasi eben noch anschließend kurz sagen wollte, dass wir ja jetzt erfahren, oder jetzt am Anfang direkt erfahren, dass Harry auf jeden Fall ordentlich Strafe bekommen hat und wir uns mittlerweile in den Sommerferien befinden und das Thema weiterführende Schule hier thematisiert wird, was natürlich für Leute, die schon wissen, wie es weitergeht mit Harry Potter, ganz interessant ist, dass da erst, wie sie die
Smeltings.
Die Smeltings, das war die von
Dudley.
Von genau. Dudley, genau.
Achso, von ganz Harry? Normale Stonewall.
Stonewall High School. Glaubst du, in dem Namen ist irgendwas?
Habe ich nachgeguckt, nein.
Nein? Okay.
Nee. Nur es wurde geschrieben, dass bei der Smeltings, bei der Schule, wo Dudley drauf ist, ist natürlich auch eine fiktive Schule, aber dass da als Hauptmerkmal quasi beigebracht wird, dass die Leute sich durchsetzen können, das finde ich sehr witzig, weil... Also kann er das denn nicht schon genug?
Ja, das stimmt.
Das reicht doch.
Vor allen Dingen auch, vor allen Dingen dieser verdammte Stock, dass er so zur Grundausbildung oder Grundausstattung mit dazugehört.
Scheuert.
Das ist auf jeden Fall komplett Banane. Auch, ich meine, bei Stonewall, vielleicht soll das nochmal zeigen, wie langweilig Harrys Personalität ist, gerade im Vergleich mit Smeltings, dass sie sich ja durchsetzen sollen. Hast du als Stonewall eine Wand?
Ja.
Die Wand-Hauptschule?
Na, Gesamtschule.
Ja, Gesamtschule.
Klar, aber halt die städtische. Aber was mir vorher noch aufgefallen ist, bevor wir zu den Schulen kommen, und zwar ist das im zweiten Satz, dass Dudley eine Videokamera bekommen hat. Und mir war das nie so bewusst, aber es gibt ja schon Strom in den Büchern. Aber das ist mir in den Filmen nie wirklich bewusst gewesen, weil man ja auch, also der Film könnte ja zu jeder Zeit spielen quasi. Es wird ja nicht wirklich festgehalten, was es für digitale Gegenstände gab oder so. Finde ich aber nur witzig, dass dann halt in Hogwarts, die haben halt nicht mal Licht. Also die haben halt Kerzen.
Ja, das stimmt schon. Das ist ein bisschen komisch. Ich finde es aber auch dann interessant, wenn man die Filme jetzt heute nochmal drehen würden, ob dann anstatt oder nochmal die Bücher schreiben würde, ob man dann anstatt die Videokamera hat das neue Smartphone bekommen. Und das schon Nachfolgermodell hat er bekommen. Die alte liegt irgendwie in dem neuen Zimmer von Harry zerbrochen irgendwie da. Und aber natürlich in dem Satz wird ja quasi nur beschrieben, dass all seine Sachen, die er schon bekommen hat, diese zahllosen Geschenke, dass ich glaube, auch diese Zahllosigkeit nur deswegen genommen wurde, damit er am Ende überhaupt noch was hat von seinen Geschenken. Vielleicht bleiben am Ende da wirklich nur so ein, zwei übrig.
Vermutlich.
Das ist einfach nur so eine Vorsichtsmaßnahme.
Aber ist alles kaputt.
Alles kaputt, alles kaputt. Kaputt ist übrigens auch Mrs. Fick, denn sie wurde überrannt, beziehungsweise überfahren von Dudley mit seinem neuen Rennrad.
Was noch nicht kaputt ist.
Was stimmt, das ist tatsächlich noch nicht kaputt. Und ja, dann haben wir wieder einen kleinen Ferieneinblick von Harry, was er denn außerhalb der Schule so macht. Denn in der Schule haben wir gelernt, wird er von Dudley drangsaliert und gequält. Und in den Ferien wird
er genauso
ganz alternativ von Dudley gehänselt und gequält. und dann nicht nur von ihm, sondern auch von Pierce, Dennis, Malcolm und Gordon, die allesamt groß und dumm waren. Doch weil Dudley der Größte und Dümmste war, war er ihr Anführer. Was ich sehr schön finde, weil das... Also, das passt nicht so ganz, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, weil bei dieser Aufzählung und bei manchen Namen hatte ich halt schon irgendwie die spätere hier Crew von Malfoy
ja,
im
genau.
Kopf. Diese, wie heißen die nochmal?
Crab und Goyle.
Crab und Goyle. Was geile Namen sind auf jeden Fall schon. aber die beiden sind auf jeden Fall richtig dumm.
Ja.
Und aber Malfoy ist ja dann eigentlich der Schlaue, der die dann anführt. Und hier ist quasi genau das Gegenteil. Weil es noch Uga-Zivilisation. Hier ist auch der größte und der krasseste irgendwie der Typ. Und ja, auch generell so die Beschreibung von Dudley allgemein ist so, den hätten wir doch früher auf dem Schulhof gehänselt eigentlich, oder?
Weil ich glaube, das hätten wir uns nicht, Robin.
Nein, aber also einfach nur so.
Wir wurden immer gehänselt. Ja,
jetzt unabhängig von uns persönlich, aber vielmehr quasi in dem Bereich, wie der halt auftritt, dass er halt so ein großer Dummbatz ist.
Also, ja, aber wenn du dir doch mal die überlegst, die hänseln, sind das doch oft auch einfach dumme Leute, die es nicht besser wissen. Und er hat einfach den körperlichen Vorteil, dass er da einfach stark ist und da Leute drangsalieren kann, ohne quasi Folgen zu haben oder sollten Folgen eintreten, die dann einfach kaputt zu hauen.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, ich habe zu sehr den dicken Jungen und zu wenig diesen...
Der ist ja schon, also auch in den späteren Harry Potter Teilen, er ist ja klar als kleiner Junge halt noch relativ chubby, aber der wird ja schon echt kräftig und ich glaube, das ist halt genauso gemeint.
Genau, aber ich glaube, der Eindruck kommt bei mir halt auch gerade mit einem Spruch, den ich mir extra markiert habe, der später quasi von Dudley eröffnet wird, von wegen mit dem Klo im Kopf runterspülen, worauf dann Harry sagt, auf die Frage hin, willst du schon mal mit mir hochkommen und üben? Sagt Harry einfach, nein, danke. Das arme Klo hat noch nie so was Fürchterliches wie deinen Kopf geschluckt, vielleicht wird ihm schlecht davon. Und danach rennt er ganz schnell weg, weil er weiß, okay, diese Processing-Zeit, die Dudley noch braucht, um diese Beleidigung als Beleidigung wahrzunehmen.
Ja.
Die verschafft ihm da so einen gewissen Vorteil. Fand ich echt witzig. Ich wusste auch gar nicht, dass... Also in den Filmen kommt es ja auch nicht so rüber, aber Harry ist ja schon so ein bisschen schlagfertig zumindest. Ne?
Das habe ich mir tatsächlich auch markiert, als er unten sagt, aha, ich wusste nicht, dass sie so nass sein muss, als Petunia seine Uniform, seine grau färbt, damit er irgendwie, das macht auch absolut keinen Sinn, damit er halt irgendwie zu den anderen passt, also zu den anderen Kindern.
Ja.
Das ist total bescheuert. Aber da habe ich mir auch gedacht, dafür, dass der immer aufs Maul kriegt, ist er ganz schön frech und sarkastisch. Ja. Also,
ja, definitiv.
Der traut sich da auf jeden Fall mehr und im Film spielt er so dieses kleine, ja, diesen kleinen duckenden Jungen.
Na, ist so ein bisschen passiv, ne?
Genau, und der halt lieber nichts sagt, anstatt irgendwie zu viel oder frech wird oder so.
Glaubst du, dass diese Passivität in den Filmen nochmal quasi einen anderen Zweck dient als in den Büchern? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube halt einfach, dass sie ihn halt einfach als das Opfer darstellen wollten im Film und das geht halt sehr leicht dadurch, indem sie halt als den armen Jungen darstellen, der immer Ärger kriegt, obwohl er nichts macht.
Ja, okay. Ich hätte vielleicht noch gedacht, so von wegen, dass die Leute sich so ein bisschen einfinden können in das Ganze. Aber
ja, wahrscheinlich auch. Aber klar.
Aber das wollen die ja in dem Buch auch. Deswegen, ja. Na, aber egal. ja, was haben wir denn im Text an sich? Wollen wir direkt weiter zu den Uniformen gehen? Oder?
Ja, also genau, Tante Petunia fährt ja jetzt mit Dudley nach London, um da die neue schöne Schuluniform zu holen, mit inklusive eines, was ist das, ein Schlagstock oder sowas.
Also ich kann es mir nur vorstellen, wie diesen so ein Gehstock,
ne?
Der so vorne so ein bisschen gekrümmt ist. Also von wegen, ich weiß nicht, ich muss an diese auch bei dem Aufzug, den wir gleich uns noch angucken von Dudley, an diese an diesen Frosch denken, der so, weißt du, mit diesem Hut,
so
tanzen, weißt du, schwingt so diesen Stock so umher. Irgendwie habe ich mir die ganze Zeit so vorgestellt. Und daher auch dieses Bild von, wie kann man den Typen eigentlich als Bully wahrnehmen,
ja.
Wenn er dann so da herumstolziert.
Ja. dann kommt Harry, als sie halt wieder alle da waren und Harry seinen Tag bei Mrs. Fig verbracht hat. Am nächsten Morgen kommen sie zum Frühstück und Harry findet Tante Petunia vor, wie sie seine Schuluniform, wie schon gesagt, grau färbt. Und es stinkt wohl bestialisch. Ich denke mal, dass es von der Farbe kommt.
Ja, muss eigentlich. Also,
genau. Genau, er wundert sich, warum seine Uniform dann jetzt grau gemacht werden muss. Aber er soll halt einfach nicht herausstechen und so wenig wie möglich auffallen. Was irgendwie nochmal unterstreicht, dass Petunia und Vernon halt einfach wissen, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ihn halt so lange wie möglich unauffällig lassen wollen, wirken lassen wollen.
Ja. Wörter sind hart.
Ja.
Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, bei diesem Stolzieren, das er dann nachher im Wohnzimmer macht, wie dann einfach Vernon mega stolz ist. Siehst du selbst. Da sieht man, glaube ich, wirklich so, es ist schon teilweise so rabenelternmäßig, die sich dann nochmal durchleben durch ihre Kinder. Und das kann man, glaube ich, bei gerade Vernon sehr krass sehen. Also wenn er gerade nicht mit sich selbst beschäftigt ist, was auch noch ein großes Thema sein wird, dann ist er da auf jeden Fall sich selbst am Projizieren in Dudley und findet auch sein eigenes Leben, glaube ich, so geil, dass sein Sohn das auf jeden Fall nachleben müsste.
Genau.
Und dann klingelt der Postmann.
Oh.
Und zwar, wir haben die Frühstücksszene, wo Onkel Vernon seine Zeitung liest und auf einmal dann sagt, hol mal Post, Dudley. Warum soll ich das holen? Macht doch Harry. Hol mal Post, Harry. Harry versucht denselben Trick, klappt natürlich bei ihm nicht.
Wobei Vernon dann auch nochmal Dudley auffordert, Harry mit dem Stock zu schlagen, was ich auch sehr... ist absolut bescheuert. Weil,
vor allen Dingen heutzutage, ne?
Ja, es ist immer bescheuert.
Nein, aber wir haben heutzutage andere... Also damals war, glaube ich, dieses, auch so... Erziehungsschläge im Sinne von mal auf dem Hintern hauen und sowas. Ich glaube, das war aber früher, glaube ich, allgemeiner akzeptiert und gerade in Amerika haben wir ja immer noch dieses Bild, wo Leute teilweise auch stolz darauf sind, dass sie ihre Kinder schlagen, was natürlich komplett bescheuert ist, so um das mal klarzustellen. Aber halt, hier sieht man auch wirklich, dass es halt schon ein Buch von einer früheren Zeit ist. Ich glaube, das könnte so heutzutage nicht mehr, also häusliche Gewalt könnte, glaube ich, heute nicht mehr so im Nebensatz quasi verherrlichen. Auch gerade dieses Aufstacheln von wegen, hau ihn mal damit, zeigt halt auch, dass dieses Smelting-Stock wirklich nicht als Gehstock oder sonst als Amtszeichen oder sowas da ist, sondern halt wirklich nur zum Drangsalieren.
Genau.
Und wir bekommen drei Briefe, eine Rechnung, eine Postkarte von Schwester Magda, die sich den Magen verdorben hat, in einer gammligen Muschel.
Ach, Mensch.
Beziehungsweise hier ist es ja eine Schnecke tatsächlich. Mhm. Ne?
Ja.
Und ein Brief für Harry, der sogar adressiert ist an den Schrank unter der Treppe.
Ja. Und im Buch wird es auch als Briefformat, also es wird jede Zeile untereinander quasi geschrieben, was ich auch nochmal finde, was so ein bisschen die Wichtigkeit oder die Abnormalität unterstreicht, dass er überhaupt einen Brief bekommt.
Genau.
Das würde man das wahrscheinlich, weil Magda, das hat man ja auch nicht quasi abgedruckt, an wen das adressiert ist, so genau.
Genau, das auf jeden Fall. Und ist dann auch vielleicht tatsächlich ein bisschen komisch, den Namen von Harry Potter jetzt zu sehen, weil wir kennen es ja immer noch als Harry Potter oder er wird einfach nur angefaucht als Harry.
Mhm.
Und hier Mr. H. Potter ist halt schon irgendwie dann so eine förmliche Ansprache hier von dem Brief allein, was dann natürlich hier nochmal so ein bisschen hervorgehoben wird. Und daraufhin geraten die, erstmal haben wir noch diese Beschreibung von dem Brief,
genau,
der auf gelblichem Pergament und mit smaragdgrüner Tinte beschriftet ist, ohne Briefmarke und hinten mit einem purpurnen Siegel aus Wachs mit dem Wappenschild und einem Löwen, einem Adler, einem Dachs und eine Schlange umkreist von dem Buchstaben H dort sieht. Und das zeigt uns natürlich das Hogwarts-Logo, wie wir es dann auch später dann kennenlernen werden. Jedoch Pergament, ist das schon was jetzt quasi hier schon deutlich abgrenzt von einem normalen Papier oder ist Pergament?
Würde ich sagen.
Ja, okay.
Ja, es ist auf jeden Fall schon merkwürdig, würde ich sagen.
Ja.
Und Harry versucht es erstmal für sich zu behalten, dass er überhaupt einen Brief bekommen hat, aber da kommt ihm halt Dudley in die Quere und petzt, dass er einen Brief bekommen hat. Und alle sind total verwundert, dass jemand an Harry schreibt.
Ja.
Und wer vor allen Dingen schreiben soll. bis Onkel Vernon ihn den Brief öffnet und ganz verrückt wird.
Ja, Vernon wird mal ein bisschen zur Verkehrsampel. Er ist rot-grün, dann ein bisschen gräulich-weiß.
Ja.
Und sieht ein bisschen aus wie Haferschleim. Und dann passiert was Komisches auch für Dudley. Und zwar werden erstmal alle des Raumes verwiesen, nachdem man halt so ein bisschen, nachdem Harry so ein bisschen protestiert und sagt, ich will jetzt diesen Brief haben, gib ihn mir bitte. Auch da wieder so ein bisschen dieses Aufmüpfige, was er, glaube ich, so direkt nie sagt. Also es ist ja eigentlich mehr so eine Wortwahl, die man zu Dudley zuordnet. So, ich will das haben. Und im Film ist das ja dann mehr so, er bekommt den direkt abgenommen und nimmt es mehr oder weniger passiv hin. Er sagt jetzt nicht so von wegen, gib ihn mir zurück oder so.
Genau, ne? Genau. Und ich finde auch ein bisschen schade, dass die Konversation von Petunia und Vernon im Film fehlt. Ja. Weil ich finde es sehr interessant, dass sie haben quasi eine ganz abgeschnittene Konversation von Dudley und Harry, bevor sie die beiden rausschmeißen. Und als Dudley dann auch seinen eigenen Vater mit dem Stock schlägt.
Was auch völlig normal zu sein scheint.
Ja, finde ich halt, das unterstreicht auch nochmal sein Autoritäts- und Aufmerksamkeitsproblem, dass der halt einfach völlig verzogen ist. Aber ich meine, das haben wir, ich glaube, schon zu Genüge gesagt.
Ja.
Aber genau, Harry versucht einfach, den Brief wieder zurückzuerlangen und besteht auch darauf. Aber Vernon gibt ihm den Brief nicht, wobei... Und die beiden prügeln sich dann darum, wer durchs Schlüsselloch schauen darf, nachdem sie rausgeflogen sind.
Werden am Genick rausgeschmissen und Dudley gewinnt den Kampf ums Schlüsselloch und Harry legt sich auf den Boden und horcht so ein bisschen unter den Fußspalt. Wo ich aber immer noch ein bisschen... Ist das so effektiv? Weil,
naja.
Also... Ich weiß nicht, ich gucke gerade auf die Tür in diesem Raum und das ist schon sehr, sehr wenig Platz, was man da hören kann. Ich glaube, wenn man da einfach das Ohr gegen das Brett oder sowas von der Tür irgendwie anlehnt, ich glaube, da hört man mehr.
Wer weiß.
Nichtsdestotrotz kriegen sie auf jeden Fall das Gespräch teilweise mit.
Und Onkel Vernon hat Angst davor, dass sie beobachtet werden und ausspioniert werden. Was ich ganz witzig finde, weil sie gehen halt erstmal vom Schlimmsten aus.
Ja.
Also sie haben direkt schon schlimme Erwartungen an dem, was da drin steht. Und sie machen es aber ja selber. Also Petunia steht ja selber immer am Fenster, beobachtet die Straße und spioniert ihre Nachbarn aus und dies und das. Deswegen finde ich es ein bisschen witzig, dass sie da so Angst haben, dass genau das eintrifft.
Genau. Und halt auch diese Herangehensweise, so von wegen, die gehen erstmal alles durch, was soll man dann machen? Und am Ende auf dem Punkt, das Einzige, was ihnen noch einfällt in gewisser Weise, sie machen einfach gar nichts. Sie wollen einfach, wenn sie keine Antwort bekommen, dann wird schon nichts Schlimmes passieren.
Genau.
Aber quasi direkt im Anschluss, beziehungsweise am Abend, also im Text direkt im Anschluss, passiert etwas Komisches. Denn wir kennen natürlich Harry in seinem Schrank. Und wenn wir jetzt nur mal rein bei den Filmen bleiben, wird er dann ja im zweiten Film unerklärterweise ist er dann im Zimmer.
Genau.
Hier haben wir quasi den Grund dafür gefunden. Und zwar wollte das wahrscheinlich auch gerade wegen dieser Beobachtung und dieser Adresszeile. Ja, ne?
Ich glaube, sie haben sich einfach erwischt gefühlt, dass sie dieses arme Kind unterm Schrank einsperren und hatten dann so ein bisschen, wollten, dass sie besser dastehen, dass er halt dann doch das zweite Schlafzimmer von Dudley bekommt.
Genau.
Ja, und er musste seine Spielsachen da rausräumen, also Dudley, und fand es gar nicht so toll.
Ja.
Und Harry ist dann mit all seinen Sachen, in Anführungsstrichen, also er musste einmal hochlaufen, dann waren seine ganzen Sachen oben.
Also seine kaputte Brille, vielleicht noch irgendwie sein kopfloses Stofftier oder was genommen und ist hochgegangen.
Ja, das zeigt halt nochmal die Gegensätze, dass Dudley halt einfach das verwöhnte Kind ist, dass er alles bekommt, was er will, und Harry im Gegenzug halt gar nichts. Mhm. Aber gewollt. Nicht, weil sie es nicht könnten, sondern einfach, weil sie ihn verachten.
Ja. Und wir haben dann nochmal eine Auflistung von all seinen Habgütern und was dann passiert ist. Hauptsächlich alles aus Wutausbrüche oder reinem Habgier eingetauscht oder kaputt gegangen. Was ich interessant fand, dass der große Vogelkäfig da stand, in dem mal ein Papagei gelebt hat, nur eingetauscht wurde gegen ein Luftgewehr. Fand ich bezeichnend, und ich frage mich, wer hat ein Luftgewehr? Das kann ja keiner seiner Kindesfreundin irgendwie gewesen sein. Und welcher Typ, der ein Luftgewehr einfach so zu Hause hat, will einen Papagei haben?
Zu finden. Keine Ahnung.
Also es ist echt ein weirder Umstand, aber ja.
Ja, und dann kommen am nächsten Tag beim Frühstück immer weiter Briefe. Und so geht es halt auch erstmal weiter.
Vor allen Dingen mit dem kleinen Unterschied, dass er jetzt nicht mehr adressiert ist in dem Schrank oder der Treppe, sondern Das kleinste Schlafzimmer, Ligusterweg 4.
Genau. Und Vernon nimmt Harry immer die Briefe ab oder empfängt sie vorher. Mhm. Er hat also keine Chance, da irgendwie dran zu kommen, außer als er sich dann eines Nachts überlegt, ganz früh aufzustehen und um den Postboten an der Ecke abzufangen und dann quasi den Brief direkt zu bekommen. Hat das also alles geplant, wacht früh auf, zieht sich an und als er aus seinem Zimmer geht, tritt er erstmal auf Onkel Vernons Gesicht.
Genau.
Was ich sehr witzig fand.
Er ist beschrieben als etwas Großes, Matschiges. Ja. Weil dann halt diese Offenbarung, dieses große Matschige, war sein Onkel. ja. Und dann auch nur direkt ins Gesicht. Also, ja.
Genau, der hatte im Schlafsack vor Harrys Tür geschlafen, damit genau das nicht passiert.
Auch eine völlig gesunde Annahme zu sagen, okay, da ist ein Brief, ich will nicht, dass er da rangeht. Ich schlafe mal vorsichtshalber im Schlafsack quasi vor der Tür.
Ja.
Und das war am Tag danach, ne?
Was?
Also da ist jetzt nicht nur ein Zeitsprung irgendwie drin gewesen, ne? Das war jetzt quasi den Tag davor, genau. Kam der erste Brief. Mhm. Okay. Ja. Ich dachte gerade, wenn das jetzt ein paar Tage später gewesen wäre, wie viele Nächte hätte das schon durchgezogen?
nee, das war der erste. Ja, und so geht das Ganze immer weiter, bis am Sonnabend, wo wir wieder dabei wären, dass es Sonntag heißt.
Nee, es ist Samstag.
Samstag, hast du nachgeschaut?
Ich habe also aus dem Kontext rausgenommen, weil jetzt reden sie von Sonnabend und später kommt dann am Sonntag.
Ah.
Genau, keine Post am Sonntag, das ist nämlich der Tag dann danach.
Dann ist es Samstag.
Genau.
Da gerieten nämlich die Dinge außer Kontrolle und 24 Briefe fanden den Weg ins Haus.
Genau, und wir haben vorher tatsächlich noch einen Spruch von wegen Psychograd Vernon. Ja. Er ist jetzt schon ein Stückchen weiter, denn er geht auch nicht mehr zur Arbeit. Mhm. Er nagelt Briefschlitze fest, er vernagelt die Tür, er will keine Öffnung nach drinnen, nach draußen haben.
Mhm.
Es gibt so eine, glaube ich, obskure Szene, die, glaube ich, in den Film rausgeschnitten wurde, wo sogar die Briefe in einem Ei irgendwie drin sind.
Das weiß ich nicht.
Ich habe die Director's Cut-Version, wo die Sachen reingeschnitten wurden, habe ich tatsächlich nie gesehen. Aber ich meine mal davon gehört zu haben, dass diese Eierszene drin ist. Und
aber
die hat tatsächlich auch besprochen.
Hast du auch manchmal irgendwie so im Kopf Szenen, die im Buch passiert sind, aber du dachtest, hä, das war doch im Film. Das habe ich nämlich total mit Dumbledores Beerdigung, wo ich immer denke, das kam ja im Film vor. Ja. Und dann denke ich mir so, nein, das ist einfach meine Vorstellung, weil es kam nie im Film vor.
Aber tatsächlich interessanter Punkt, weil gerade das passiert ja zu einem Zeitpunkt, das ist ja relativ spät in der Serie, wo man, wenn man die Bücher gelesen hat, wo man tatsächlich schon von den Filmen beeinflusst war. Und wahrscheinlich hat man sich dann tatsächlich in der Vorstellung, weil bei mir ist es genauso, das halt dann vorgestellt, wie das dann im Film sein würde.
Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Effekt, aber es kann sein, dass vielleicht in die Richtung auch mit dieser Eierszene bei mir so ist, weil irgendwie dachte ich, irgendwo hast du das doch schon mal gesehen.
Jedenfalls versucht er immer noch Harry davon abzuhalten, die Briefe zu lesen und verbrennt sie dann auch. Und dann am Sonntagmorgen, und das finde ich ist so der Spruch, den ich so mit Vernon verbinde, ist dieses Sonntagmorgen, keine Post.
Ja,
so,
genau.
Dieses, wo er sich freut.
Ein wunderschöner Tag, der Sonntag.
Genau. Ja, genau. Und dann, wieder erwarten, fliegen aber sämtliche Briefe durch den Flur in das Haus hinein.
Ja.
Und klatschen gegen Wände und gegen Fußböden, bis Onkel Vernon irgendwann ruft, dass es ihm reicht und dass jetzt alle packen sollen und sie das Haus verlassen, indem sie halt Flucht als einzige Lösung sehen und einfach nur noch weg wollen von diesen Briefen.
Genau, wieder ein weiterer Tick nach oben auf den Vernon wahnsinnig Grad ist, dass er seine Zeitung mit Marmelade bestreicht. Ja. Da habe ich erst gedacht, ich habe mich verlesen oder so. Mhm. Aber nein, es ist wirklich schön auf die Zeitung, schön so erstmal schön ein bisschen mit Marmelade bestreichen.
Genau, und selbst Tante Petunia wagt sich ja nicht, zu fragen, wo sie hinfahren.
Genau.
Also das heißt schon mal was, nur weil die hält ja sonst nie die Klappe.
Genau, dann sagt er sich in 5 Minuten bereit zur Abreise machen und 10 Minuten später sind sie dann erst unterwegs.
Mhm.
Und da, Thema häusliche Gewalt, wird dann schön im Nebensatz noch gesagt, nachdem er Vernon Dudley links und rechts eine geknallt hatte, weil er sie aufgehalten hat, weil er versucht hat, seinen Fernseher, seinen Videorekorder und seinen Computer in eine Sporttasche zu packen.
Mhm.
Ist natürlich so, also als ich es damals gelesen habe, ich gesagt, ach, wie witzig, er ist wütend geworden, weil er da nur den ganzen Kram mitschleppen wollte. Heutzutage guckt man da so ein bisschen drauf, also manchmal mit dieser zeitlichen Verschiebung so, okay, so.
Stimmt schon.
Und dann auch wieder das Thema von wegen glaubte, also zum einen, genau, darauf wollte ich eben noch ran, die schicken ja immer mehr und immer mehr Briefe.
Mhm.
Was war der Gedankengang dahinter von Seiten von Dumbledore?
Weil, er wollte halt, dass die Briefe Harry erreichen und
aber helfen da wirklich mehr Briefe?
Das naja, aber wenn es immer nur einer gewesen wäre, dann wäre es ja irgendwie zu einfach für Vernon gewesen, den immer verschwinden zu lassen.
Na gut, aber ich mache ja erst so 12 Briefe, ist noch nicht angekommen, 24 Briefe, okay, sind wir noch nicht angekommen, okay, schicken wir 40 Briefe. Und ich denke mir dann, okay, ab einem gewissen Punkt, ab wann sagst du, okay, ich glaube, die Anzahl der Briefe ist nicht das Problem.
Keine Ahnung, ich glaube, es wäre wahrscheinlich immer so weitergegangen, bis ja. Hagrid vorbeigekommen wäre.
Genau.
Was ich auch noch interessant fand, dass sie zuerst in einer anderen Unterkunft waren. Mhm. Im Film sind sie ja dann direkt an dem, bei dem Haus auf dem See oder auf dem Meer, auf so einem
Hügel. Wo nie erklärt wurde, wie sie da hingekommen sind, ne?
Im Film nicht, im Buch ja.
Im Film überhaupt nicht.
Genau.
Und das Interessante dabei, also ich finde auch noch den Weg dahin, finde ich es ganz geil, dass Vernon komplett paranoid ist, einfach komplette Schlenker schlägt, einfach mal ein paar Kilometer in die andere Richtung fährt, wenn man in den Wald fährt, sich kurz umguckt, wieder rausfährt und so und sagt einfach, wo das die Zeit, wo er sagt, dann schüttelt sie ab. Ja. Die ganze Zeit sich immer wieder hervormurmelt.
Ja.
Und ja, tatsächlich dann in einem Hotel einchecken.
An einem düster aussehenden Hotel am Rande einer großen Stadt.
Genau.
Wo sie dann auch quasi übernachten, die erste Nacht.
Genau. Es gibt lustige Cornflakes und kalte Tomaten.
Und am nächsten Tag, beziehungsweise am nächsten Morgen beim Frühstück, kommt die Besitzerin des Hotels und sagt, verzeihen Sie, aber ist einer von Ihnen Mr. Harry Potter? Es ist nur, ich habe ungefähr 100 von diesen Dingern am Empfangsschalter. Und sie hält genau diesen Brief hoch, den Harry seit, weiß ich nicht, Wochen, ja. Tagen, keine Ahnung, versucht zu empfangen. Aber auch da nimmt Vernon ihn den wieder ab und sie fahren weiter.
Genau, diese komische Reaktion so von wegen, ja, ich kümmere mich darum. So,
ja.
Dann nimmt er diesen Stapel Briefe an und dann?
Ja.
Was bringt er die raus in den Wald und vergräbt sie? Oder?
Vermutlich verbrennt er sie wieder.
Ja, genau. Und dann haben wir vorher noch so eine kurze Szene mit Tante Petunia, die dann sagt auch einfach, vielleicht sollten wir diesen Kampf als aufgegeben akzeptieren und einfach nach Hause fahren.
Mhm.
Aber
das kommt nicht in Frage. Und dann geht das Abenteuer, also wenn ich Petunia wäre und mein Mann auf einmal ankommt und sagt, wir fahren jetzt mit diesem Boot über dieses Meer, bei diesem Regen und diesem Gewitter zu diesem kleinen Haus auf dem Berg.
Ja.
Nee, also sorry.
Genau, vor allen Dingen auch diese Umstände. Ich meine, das Hotel war schon nicht luxuriös, aber zumindest hatten Dudley und Harry noch ein Bett.
Mhm.
Aber dann später, wie dieses Zimmer dann, oder sind zwei Räume, glaube ich, dieses Haus da beschrieben wird, ist ja schon alles andere als eine Unterkunft.
Ja, absolut.
Und ich finde auch, Dudley hat hier tatsächlich mal Präzision in seinen Ausführungen bewiesen, indem er gesagt hat, Daddy ist verrückt geworden, nicht wahr?
Ja.
Da fand ich
sehr hat sogar schön, er jetzt gemerkt.
Genau, dass er dann sagt, so von wegen, also irgendwas stimmt hier nicht.
Mhm.
Und dann kommt noch die Realisation, dass wir Sonntag haben und dass es jetzt bald Montag ist.
Mhm.
Und dass am Montag ein gewisser Mr. H. Potter 11 Jahre alt wird.
Mhm.
Und,
aber selbst, dass Harry das vergisst, also so, ach, stimmt, dann werde ich ja morgen 11. Das ist sehr furchtbar, wie er behandelt wurde, sodass er seinen eigenen Geburtstag vergisst. Fast, wie unwichtig halt.
Fast schon, eigentlich, fast schon bin ich im Gegenteil überrascht gewesen, dass er sich noch dran erinnert, weil er schreibt dann auch, dass seine Geburtstage nie was Besonderes waren, dass er eigentlich immer nur Scheiße geschenkt bekommen hat. Und dann aber immer noch so leichten Optimismus, naja, man will ja nicht jeden Tag 11. Also das ist immer noch so ein bisschen, zumindest hat, ja gut, aber dran gedacht haben sollte man vielleicht schon.
Ja, also er hat auf jeden Fall noch die Befürchtung, dass alle seinen Geburtstag vergessen oder beziehungsweise die Hoffnung, dass sie daran denken.
Ja.
Ja.
Und der Grund, warum sie aufs Meer hinausgefahren sind, bekommt man auch so zwischen den Zeilen ein bisschen mit, dass Vernon sich auch mega freut, dass einfach eine Unwetterwarnung über dem Gebiet liegt. Und dass sie dann sagen, okay, schön Sturmwarnung, schön draußen auf dem Meer, da wird niemand hinkommen.
Ja.
Und er freut sich einen Ast ab, während alle anderen das so missbilligend hinnehmen.
Ja.
Und es gibt Futterrationen, die ein paar Cracker und Bananen sind.
Ja.
So auch ein schönes Verständnis von, ach, das wird schon reichen.
Wer kennt es nicht?
Es erinnert mich so an, wenn man mal irgendwie eine Übernachtungsfeier als Kind gemacht hat. Und man sagt so, ja, wir brauchen irgendwas zu essen, komm, wir packen 12.000 Gummibärchen ein. Und so.
Das reicht auf jeden Fall.
Genau, dann sind wir auf jeden Fall gut genährt.
Dann angekommen in dieser schäbigen kleinen Hütte auf dem, was ist es eigentlich, ein Berg in den Felsen?
Ist es so, ne? So ein Felsen, ja, so eine kleine Insel.
Merkt man, dass es quasi unfassbar schäbig ist, weil Harry auf dem Boden schlafen muss mit ein paar stinkigen Laken zugedeckt. Ja. Dudley bekommt noch das Bett gemacht auf der Couch, also einigermaßen komfortabel, und Vernon und Petunia schlafen in dem lumpigen Bett. Also es ist wirklich deutlich nicht die schönste Unterkunft.
Es wird vor allen Dingen auch immer wieder beschrieben, wie kalt es ist. Also schon im Boot ist es scheißkalt. Die sind aus dem Auto rausgegangen, es war da schon verdammt kalt. Mhm. Und dann halt auch eben, Harry kriegt kein Auge zu, weil es so verdammt kalt ist und er mega Hunger hat. Und es ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Situation für ihn.
Ja.
Und ja, er stellt sich noch so ein paar Fragen über den Briefeschreiber, über die Dursleys wegen dem Geburtstag. Denken sie dran? Werden sie irgendwas sagen? Kann ich irgendwas erwarten oder sonst irgendwas? Und dann kommt eine gewisse Art von Countdown, denn noch 5 Minuten bis zu seinem Geburtstag.
Ja.
Und er macht sich noch Gedanken, von wegen, wie das Haus dann am Ligusterweg aussieht, wenn sie wiederkommen. Einfach überquellend mit Briefen, die aus dem Kamin haben nie aufgehört zu kommen.
Ja, und dann, als es noch 3 Minuten sind, fragt er sich, was denn da so hart gegen die Felsen schlug. Mhm. Da könnte man ja auch schon denken, vielleicht ist es ja auch schon Hagrid, ne? Der mit seinem Motorrad angerast kommt.
Das zum einen, und dann halt auch das malmende Geräusch danach. Und wie es halt immer weiter runtergezählt wird, das bringt beim Lesen schon eine gewisse Spannung
auch rein. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man nicht weiß, was da kommt, dann ist es auf jeden Fall sehr spannend. Und dann zählt er die Sekunden noch 30, noch 10, noch 9. Vielleicht sollte er dann Dudley aufwecken, einfach um ihn zu ärgern. Aber dann
Spaß.
Genau, und dann 3, 2, 1 und dann klopft es an der Tür.
Genau. Und du hast es ja schon häufiger verraten, aber wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, ein kleines Rätsel liegt auch schon im Titel des nächsten Kapitels, der Hüter der Schlüssel.
Genau.
Was tatsächlich... Also, dass Hagrid Waldhüter ist, habe ich noch im Hinterkopf gehabt, aber dass er Hüter der Schlüssel ist.
Doch. Der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts.
Ist das so ein... Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Wird das auch so einmal im Film gesagt?
Ich meine, ja.
Müssen wir mal nachgucken.
Auf jeden Fall im Buch.
Ja.
Aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es auch im Film so ist.
Ja.
Aber was ist auch für eine Spannung, weißt du? Du zählst so runter und dann bist du auf diesem Haus, auf dem Felsen im Meer und auf einmal klopft es an deiner Tür.
Genau, also du hast auch keine logische Erklärung dafür, dass da jetzt jemand ist.
Ne? Ja.
Und tatsächlich war ich fast einfach so weit, davon durchzulesen. Und wir machen einfach 2 Kapitel für heute. Aber wir unterbrechen das Ganze hier. Auch wieder der Aufruf, wenn ihr mit uns quasi parallel lesen möchtet, würden wir euch nahelegen, bis zum nächsten Mal der Hüter der Schlüssel euch durchzulesen und euch vielleicht in den Kommentaren ein bisschen auszutauschen, wie ihr die Reise bisher fandet und was ihr jetzt vom neuen Kapitel erwartet. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Haut rein.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.